Guten Morgen. Morgen ist Schulanfang, haben wir schon gesehen, haben wir schon ein bisschen gefeiert, ein bisschen bebetet. Immer ein Stück Neuland. Ich glaube, egal ob es der erste Schultag überhaupt ist oder einfach was Neues, also für alle, die als Familie durchs Leben unterwegs sind mit Kindern, das ist einfach, wir schalten um in ein neues Lebensgefühl. Und kann man sich vorstellen, und die Älteren von uns können sich das auch vorstellen, wenn ihr euch noch erinnern könnt, ja, wie das damals so war in der Schule, die Fragen, die einen da so beschäftigen: Werde ich klarkommen mit der neuen Umgebung? Werde ich klarkommen mit neuen Freunden? Werde ich klarkommen mit Schülern, mit Lehrern, auch mit dem, was ich neu lernen muss? Und so ein Schulanfang ist nicht nur Neuland für die Kinder, ist auch Neuland für uns als Eltern, für Lehrer, für alle, die damit zu tun haben. Ist auch bei uns in der Familie so, also neues Schuljahr für meine Tochter, neue Schule für meinen Sohn, neuer Job für mich am Monatsende. Also wir stecken auch als Familie selbst so richtig drin im Neuland. Neuland ist ein Thema für uns alle, glaube ich. Für uns alle, die wir heute hier sitzen, für alle, die diese Predigt im Internet hören über unseren Podcast. Herzlich willkommen an der Stelle mal, unbekannterweise. Ich weiß nicht, was so dein persönliches Neuland ist. Also vielleicht ist es ja Kinder in die Schule. Manche von uns haben das vor sich morgen, die Kinder das erste Mal sozusagen nach dem Kindergarten so ganz aus der behüteten Zone rauszugeben und in diese Schule hineinzulassen. Bei anderen ist es vielleicht andersrum. Nelly Löwen hat das schon gesagt bei der Begrüßung, ja, vielleicht seid ihr als Familie gerade dabei, eure Kinder loszulassen. Und es wird so ein bisschen stiller zu Hause und ihr müsst euch auf eine neue Lebensphase einstellen. Vielleicht startest du in diesen Wochen irgendwie eine neue Beziehung. Das ist ja auch Neuland, ja, also alles glänzt irgendwie, alles irgendwie neu und aufregend. Vielleicht ist es aber auch andersrum und du hast in den letzten Wochen eine Beziehung beenden müssen und du musst dich umgewöhnen und auch da Neuland entdecken und erobern, was du vielleicht lieber nicht gemacht hättest. Vielleicht beginnst du einen Ausbildungsplatz oder ein Studium oder einen Jobwechsel oder kommst in eine neue Abteilung in deiner Firma oder so etwas. Auch das ist Neuland. Vielleicht musst du lernen, mit Einschränkungen umzugehen, vielleicht mit gesundheitlichen Dingen, und du musst neu lernen, damit klarzukommen, dein Lebensgefühl neu auszurichten. Vielleicht musst du Abschied nehmen oder hast Abschied nehmen müssen von jemand, der ganz lange in deinem Leben war und wo ganz viel Liebe war, und das ist jetzt irgendwie abgeschnitten. Und auch das ist Neuland, sich darauf einzulassen und da mitzugehen und innerlich und äußerlich hinterherzukommen. Also Neuland kann ganz verschieden aussehen. Vielleicht ist es Neuland für dich, heute hier im Gottesdienst zu sitzen. Das erste Mal in so einem komischen Gottesdienst. Oder erste Schritte so im Glauben zu gehen. Also wenn das so ist, herzlich willkommen. Super, dass du hier bist. Wir freuen uns sehr, dass du dich auf die Suche gemacht hast, was denn so dran sein könnte an Gott und dem Glauben und so. In dem Zusammenhang möchte ich nochmal hinweisen auf den Vertikalkurs, den wir vorhin gehört haben. Also wenn das so dein Neuland ist, dann kann das eine super Hilfe sein, um so die ersten Schritte da reinzugehen. Dann geh nach dem Gottesdienst kurz am Infopunkt vorbei, sag Hallo, ich interessiere mich für Vertikal, und dann kriegst du alle Infos, die du da brauchst. Also Neuland ist normal. Unser Leben lang stehen wir vor der Herausforderung, aufzubrechen und Neues zu wagen. Und wir ahnen schon, wenn wir in Veränderung reingehen, wenn wir in Neuland reingehen, dann kommen wir nicht nur in verändernde Umstände, sondern dann verändern die Umstände uns. Dann werden wir auch jemand anderes auf lange Sicht durch dieses Neuland. Neuland ist nicht nur etwas, wo wir hineingehen, Neuland ist auch etwas, was uns selbst verändert. Das kann einem Spaß machen, das kann einem auch Angst machen. Eben noch Kindergartenkind, jetzt Schüler. Eben noch Student, jetzt irgendwie berufstätig. Eben noch mit den eigenen Eltern unterwegs, jetzt irgendwie alleine auf der Welt. Also das sind ganz gemischte Gefühle, glaube ich, die mit Neuland zusammenhängen, die da so mitschwingen. Ich weiß nicht, wie der das geht. Für mich sind sie gleichzeitig beglückend und bedrückend. Beglückend und bedrückend. Manche Sachen sind richtig toll an Neuland. Die Langeweile hat ein Ende, die Routine, der Trott, endlich mal was Neues. Vielleicht geht's dir so, vielleicht sagst du, hurra, endlich mal was Neues. Ja, ich werde gefordert, ich kann zeigen, was in mir steckt, das tut mir gut. Ich kann Neues lernen, Neues erleben, mein Horizont wird geweitet, ich darf wachsen. Super, beglückend. Das schwingt bei Neuland mit. Und gleichzeitig, zumindest für mich, schwingen oft auch so bedrückende Gefühle bei so etwas mit. Da ist so eine Fremdheit, so eine Unbequemlichkeit. Warum kann eigentlich nicht alles bleiben, wie es ist? Muss ich ständig was ändern? Muss ich mich schon wieder auf was Neues einstellen? Vielleicht schwingen für dich Zweifel mit. Ja, werde ich dem denn gewachsen sein, auf was ich mich da einlassen muss? Werde ich da klarkommen? Werde ich das können? Werde ich das schaffen? Oder das Risiko? Was ist, wenn es mir nicht gefällt? Was ist, wenn ich einen Schritt ins Neuland gehe und nachher gefällt es mir gar nicht und ich kann nicht mehr zurück? Bedrückend. Also, gemischte Gefühle, beglückend und bedrückend. Fassen wir zusammen, damit ist die Predigt eigentlich fertig. Nein, zu früh gefreut, sie ist noch nicht fertig. Fassen wir zusammen, solange wir leben, sind wir herausgefordert, Neuland zu betreten. Immer wieder in allen möglichen Lebensbezügen. Und solange wir leben, tun wir uns nicht nur leicht damit. Und solange wir leben, ist es ein Mix aus Gefühlen und Motiven. Es gibt Beglückendes, es gibt Bedrückendes. Und die spannende Frage, und das ist jetzt der ganze Rest der Predigt, die spannende Frage ist, was hat Gott damit zu tun? Welche Rolle spielt Gott dabei, wenn wir Neuland betreten? Das ist das Thema unserer neuen Predigtreihe, Neuland. Neues mit Gott entdecken, selbst dabei verändert werden, Gottes Segen erleben. Die Marit Habekost hat uns ein super schönes Bild gemalt. Sie kann heute Morgen leider nicht hier sein, krankheitsbedingt. Das Bild von so einer Insel, das wird uns so durch die Predigtreihe begleiten, als ein Symbol, als ein Bild für unser Leben. Unser Leben wie eine Insel. Und irgendwo auf der Insel fangen wir an zu leben, aber wir kennen die ganze Insel noch gar nicht. Sie ist wunderschön. Ja, vielleicht erinnerst du dich an deinen Urlaub, wenn du das hier so siehst. Strand und Felsen und Seen und Palmen. Und es gibt auch herausfordernde Dinge auf dieser Insel, die nicht so einfach sind. Und Leben heißt, diese Insel erforschen. Leben heißt, den Erfahrungsraum ausdehnen, auf dem wir zu Hause sind. Und immer wieder auf dieser Insel neues Land zu betreten. Das kann ganz wunderbar sein, wenn man so Palmen, Strand in der Sonne liegen. Das kann uns auch ziemlich aus der Komfortzone herausziehen und herausfordernd sein, abenteuerlich, muss vielleicht irgendwelche Felsen hochklettern und schwierige Zeiten durchmachen. Und trotzdem werden wir immer wieder belohnt mit Erfahrung und Ausblicken und Dingen, die sich in uns verändern, die wir niemals für möglich gehalten hätten. Also dieses Bild wird uns begleiten und heute Start in diese Predigtreihe, Start in dieses Thema Neuland, Teil 1, der Moment des Aufbruchs. Irgendwann muss man mal anfangen, ins Neuland zu gehen. Der Moment des Aufbruchs. Und der Satz aus dieser Predigt, und wenn ihr alles vergesst, nehmt den einen Satz mit. Gott segnet, wer ihm vertraut und den Aufbruch wagt. Ich werde ihn heute noch so oft sagen, ihr könnt ihn nachher sowieso auswendig, braucht ihr nicht aufschreiben jetzt. Gott segnet, wer ihm vertraut und den Aufbruch wagt. Und wir gucken uns eins von vielen, vielen Beispielen aus der Bibel an, die das verkörpern. Ein sehr bekanntes Abraham. Und da fängt schon beim Namen an. Abraham hat eigentlich zwei Namen. Vor seinem Aufbruch ins Neuland hieß er nämlich gar nicht Abraham, sondern Abram. Das war nicht so ein hessisches Genuschel, sondern er hieß wirklich Abram. Kommt ursprünglich aus einer Familie von drei Brüdern. Es waren drei Brüder, Abram, muss ich selber konzentrieren, also Abram, Nahor und Haran. Und die drei Jungs wachsen in einer Familie auf, in der Gott überhaupt keine Rolle spielt. Also der Vater ist nicht gläubig und die ganze, so wie der Vater, so ist dann der Rest der Familie, so war das damals in der Kultur. Also die hatten alle drei von Gott überhaupt keine Ahnung. Und die Familie Abrahams war auch alles andere als eine intakte Familie. Wenn man sich das so ein bisschen anguckt, in den Versen vor unserem Bibeltext, der gleich kommt, in der damaligen Nomadenkultur war eine große und intakte Familie mit vielen Kindern war super wichtig. Es war ein Zeichen für Gottes Segen, dass alles in Ordnung ist und dass sie viele Kinder hatten. Und das hatte was mit wirtschaftlicher Sicherheit zu tun. Gab ja kein Rentensystem wie heute oder Sozialversicherung. Also viele Generationen geordnet beieinander, viele Kinder. Das war damals in der Nomadenkultur, wo Abraham lebte, intakte Familie. Aber die Familie Abrahams war nicht so. Ein paar Aspekte daraus. Haran, sein Bruder, der hatte drei Kinder und dann starb er. Früh. Und dann sind diese drei Kinder als Halbwaisen aufgewachsen. Lot, Milka, ja, die heißt wirklich so. Also heute Mittag mal ordentlich Schokolade essen, ist in der Bibel, Milka und Jiska. Und die wachsen als Halbwaisen auf. Und Nahor nimmt dann seine Nichte Milka zur Frau, wahrscheinlich um sie abzusichern. Die kriegen dann später 8 Söhne. Das war dann schon wieder ordentlich. Der Abraham heiratet seine Halbschwester Sarah, stellt sich aber raus, dass sie gar keine Kinder kriegen kann. Damals auch ein Riesenproblem in der Kultur. Also irgendwie läuft es nicht so, wie sich das alle vorgestellt haben. alles andere als eine intakte Familie nach damaligen Maßstäben. Und dann passiert Folgendes, dann Abrahams Vater Terah, der überlässt dann Nahor, das ist der mit den 8 Söhnen, ja, das war so der Einzige, der irgendwie eine stabile Familie hingekriegt hat, dem überlässt er die ganzen Weidegründe in Ur, da wo sie gelebt haben, in Chaldea, und dann zieht er weg Richtung Kanaan mit, und er nimmt mit in Abraham, Sarah, seine Frau, und Lot. Also so die zusammengewürfelten Reste der Patchwork-Familie. Alles, was irgendwie noch übrig ist und was nicht zu Nahor gehört, das nehmen sie mit. Eine kinderlose Sarah, einen elternlosen Lot und den Abraham. Und dann sind ja Nomaden, die ziehen durch die Gegend und dann wollen sie nach Kanaan ziehen, aber sie kommen nur bis Haran, das ist so auf dem halben Weg ungefähr, und da stranden sie als Familie. Da bleiben sie hängen, da stranden sie und dort stirbt dann Abrahams Vater Terah. Und dann sitzt Abraham da mit einer kinderlosen Frau, mit einem elternlosen Lot, mit ein bisschen Vieh, und er sitzt und sitzt und sitzt, bis er 75 Jahre alt ist in Haran. Das ist die Ausgangslage. Das ist die Ausgangslage, und sie klingt nicht gerade nach Neuland, finde ich. Menschlich gesehen würde ich sagen, Abraham ist kein Kandidat für große Pläne Gottes, oder? Abraham ist nicht der Kandidat für große Pläne. Aber Gott segnet nicht unbedingt die Kandidaten für große Pläne, sondern Gott segnet, wer ihm vertraut und den Aufbruch wagt. So, und jetzt geht's los. Mit dem Bibeltext, 1. Mose 12, wer eine Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen. Das sind sehr bekannte Verse, 3 Verse aus 1. Mose 12. In dieser Situation, Abraham, 75 Jahre alt, die Reste der Patchwork-Familie irgendwie gestrandet in Haran, da sitzt er nun. Und dann passiert Folgendes, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, alle Menschen, die auf der Erde leben. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Das ist der Moment des Aufbruchs. Also hineingewoben in diese ganze Familiengeschichte kommt dieses Reden Gottes. Und wir wissen nicht genau, über welche Zeitspanne Gott Abraham das klar gemacht hat und in welcher Form er das gemacht hat. Das sagt die Bibel nichts dazu. Aber 3 Dinge sind Abraham hier klar geworden. Da gibt es einen Gott, den ich vorher nicht kannte, und der redet mit mir. Nummer 2, dieser Gott möchte, dass ich ihm vertraue. Und Nummer 3, dieser Gott möchte, dass ich aufbreche. Nach 75 Jahren hier in Haran mit der ganzen Vorgeschichte. Also es gibt einen Gott, den ich vorher nicht kannte. Dieser Gott möchte, dass ich ihm vertraue und dieser Gott möchte, dass ich den Aufbruch wage. Jetzt, hier, in dieser Situation. Und ich kann mir vorstellen, viele Fragen sind für Abraham offen gewesen. Und ich glaube, wenn du dich hineinversetzt, wären sie für dich genauso offen gewesen. Ja, wie genau ist denn dieser Gott eigentlich? Ich weiß ja von dem bisher gar nichts. Woher kann ich wissen, dass ich ihm wirklich vertrauen kann? Woher kann ich wissen, dass er mein Leben nicht gegen die Wand fährt, wenn ich ihm vertraue? Wohin genau wird er mich denn eigentlich führen? In ein Land, das ich dir zeigen werde? Ich denke, jeder von uns, wenn ich dich jetzt fragen würde, ja, gibt es irgendwelche Länder, die du nicht wolltest gerade im Moment, würden dir eine Menge einfallen. War damals nicht anders. Wohin genau wird er mich führen? Warum ich und nicht Nahor? Ich meine, Nahor ist der mit den 8 Söhnen. Nahor ist der, der seine Familie auf die Reihe gekriegt hat. Nahor ist der, der die satten Weidegründe hat. Das ist der Erfolgsmensch. Warum ich? Was genau bekomme ich eigentlich, wenn er mich segnet? Was heißt denn das? Ich will dich segnen. Gott, willst du mich überreden oder was? Also was genau habe ich davon, wenn ich mich darauf einlasse? Ich glaube, all diese Fragen sind offen, viele offene Fragen. Und genauso auch gemischte Gefühle, beglückend und bedrückend. Ich glaube, Abraham ging das damals ganz genauso. Beglückende Gefühle. Haran ist nicht die Endstation. Das Scheitern ist nicht das letzte Wort. Es geht vorwärts, es gibt einen Weg nach vorne. Es gibt jemand, der was mit mir vorhat, Gott. Es gibt einen Gott und er schreibt mit mir eine Geschichte. Eine Erkenntnis, die meinen Horizont sprengt, wie ich bisher immer über das Leben gedacht habe. Ich darf ein neues Kapitel aufschlagen. Beglückende Motive und Gefühle, die da mitschwingen. Und gleichzeitig auch bedrückende die Unbequemlichkeit. Ich muss mir was Neues einlassen. Ich habe jetzt 75 Jahre lang gelernt, wie das hier so geht, und jetzt ist auf einmal was Neues dran. Werde ich dem gewachsen sein, was von mir gefordert wird? In das Land, was ich dir zeigen werde? Werde ich da klarkommen? Werde ich die Sprache überhaupt sprechen? Das Risiko, was ist, wenn es noch schlechter wird? Was ist, wenn es mir nicht gefällt? Was ist, wenn dieser Gott, den ich nicht kenne, mich in ein Land führt, das ich nicht kenne, und es passiert etwas, was mir überhaupt nicht gefällt? Was denn dann? All das kommt zusammen in diesem Moment des Aufbruchs. Aber Abraham glaubt dem Versprechen Gottes. Abraham glaubt, dass es stimmt. Gott segnet die, die ihm vertrauen und den Aufbruch wagen. Abraham geht den ersten Schritt in neues Land. In 1. Mose 12, Vers 4, im 4. Vers heißt es dann ganz lakonisch: Da zog Abraham aus, wie der Herr ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Okay, Gott, ich kenne dich nicht. Ich habe keine Ahnung, von welchem Land du redest. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Machen wir. Das ist Abraham. Den ersten Schritt ins Neuland. Und ich glaube, so ist es immer, wenn Gott spricht, oder? Viele Fragen sind offen und wir können uns bemühen, du und ich, wir können uns bemühen, die zu ergründen und vorher schon zu überlegen und mit Leuten zu reden, wie ist das bei dir und was denkst du denn, und Pro- und Kontralisten zu machen und all diese Dinge. Aber letztlich, wenn Gott uns herausfordert, in Neuland zu gehen, bleiben viele Fragen offen. Und der Moment des Aufbruchs ist nicht dann, wenn alle Fragen beantwortet sind. Im Moment des Aufbruchs sind viele Fragen noch offen. Und in dieser Gefühlsmix zwischen beglückend und bedrückend, der Moment des Aufbruchs ist nicht, wenn wir unsere Gefühle alle sortiert haben und alles fühlt sich gut an. Im Moment des Aufbruchs schwingen beide Motive mit. Wir freuen uns drauf und wir haben Angst davor. Beides gleichzeitig. Das schließt sich überhaupt nicht aus. Also der Moment des Aufbruchs ist nicht gekommen, wenn alle Fragen beantwortet sind oder wenn alle Gefühle zur Ruhe gekommen sind und alles klar ist. Der Moment des Aufbruchs ist dann gekommen, wenn du dich von deinen offenen Fragen löst und sie beiseite stellst und sagst, ja, sie sind offen, aber trotzdem. Wenn du deine gemischten Gefühle akzeptierst und sagst, ja, das sind Dinge, die mir Angst machen, aber trotzdem. Der Moment des Aufbruchs ist dann gekommen, wenn du dich an Gottes Versprechen festmachst und sagst, alles klar, offene Fragen, komische Gefühle, aber Herr, ich weiß vieles nicht von dir und ich habe keine Ahnung, wie die Zukunft wird, aber an dir halte ich mich fest. Auf dich verlasse ich mich, dir möchte ich vertrauen. Das, nichts anderes ist Glauben. Gott segnet, wer ihm vertraut und den Aufbruch wagt. Und jetzt machen wir was, was wir im normalen Leben gar nicht können und was sich auch in der Gemeinde überhaupt nicht gehört. Erst recht nicht in einem Gottesdienst. Erst recht nicht in der Predigt. Wir mogeln. Wir machen was, was der Abraham nicht konnte. Wir spulen die Zeit 24 Jahre vor. Okay? Wir spulen die Zeit 24 Jahre vor. 5 Kapitel weiter, 1. Mose 17. Und das ist jetzt der Vorteil, wenn man in Geschichte guckt. Wir können schauen, wie es ausgeht. Das können wir im eigenen Leben immer nicht. Das hätten wir gerne, ja. Kriegen wir aber nicht. Aber hier können wir schauen, wie es ausgegangen ist. 17, die ersten 6 Verse. Also, erinnert euch, ja, mit 75 kam dieser Aufbruch, dieser Moment des Aufbruchs, neues Land zu betreten. Jetzt sind wir 24 Jahre später. Eine Menge Dinge sind passiert. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott. Wandle vor mir und sei fromm. Also lebe in der Beziehung mit mir, heißt es. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen vermehren. 99, noch kein Kind. Ja, wird's langsam Zeit. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Also wieder diese Nachkommensfrage, ja. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen und auch Könige sollen von dir abstammen. Abraham heißt Vater vieler Völker auf Hebräisch. Da kommt so eine Namensänderung. Jetzt kriegen wir ein bisschen Gefühl dafür, was das heißen kann, wenn Gott sagt, ich will dich segnen. Wenn wir die Zeit 24 Jahre vorspulen und wir auf einmal feststellen, wenn man so ein bisschen drumherum liest, ja, Abraham hat auf einmal viel Vieh und Gott schenkt ihm noch eine viel größere Perspektive und sagt, jetzt bist du durch die Gegend gezogen und der Weg zu einem Land, was ich dir zeigen will, jetzt will ich dir noch viel mehr zeigen, nämlich was ich aus deiner Familie mal machen will, aus dieser nicht intakten, gescheiterten Familie und den Resten, diese Patchwork, was ich daraus an Segen machen will, an viele Völker. Du wirst Vater vieler Völker, darin drückt sich mein Segen aus. Also Segen drückt sich nicht nicht aus in dem materiellen Wohlstand, den der Abraham angesammelt hat, obwohl er den auch angesammelt hat. Aber ich glaube, das ist nicht der Kern von Gottes Segen an der Stelle. Gottes Segen ist nicht wie so eine Lebensversicherung, die wir ein Leben lang mit Glauben einbezahlen und dann irgendwann, wenn das Konto voll ist, ja, dann schüttet Gott mal so seinen Segen aus. Sondern Segen heißt, Gott geht die ganze Zeit mit und öffnet immer neue Horizonte und bringt uns im Neuland in immer neue Situationen und verändert uns in das Bild, was er von uns von Anfang hatte. Das ist die viel stärkere Komponente von Segen, die hier drin steckt. Also Abraham hat das erlebt, wenn wir den Aufbruch wagen, dann werden wir uns selbst verändern. Ich bin mit 99 jemand anders als mit 75. Abraham heißt nicht nur anders als Abraham. Abraham ist auch jemand anders geworden, als er 24 Jahre vorher war. Diese Namensänderung ist sozusagen nur das Symbol dafür, das sichtbare Zeichen für Gottes Segen und Gottes Verheißung und für sein Versprechen. Ich schreibe Geschichte mit dir. Und immer wieder in der Bibel, wenn Menschen ihren Namen verändert bekommen haben von Gott, dann ist es ein Zeichen dafür, dass jemand in seine Lebensberufung reinkommt. Aus Abraham wird Abraham. Aus Jakob wird Israel. Aus Simon wird Petrus. Aus Saulus wird Paulus. Und wenn ihr das mal nachschaut, immer wieder hat es damit zu tun, dass jemand in die Berufung hineinkommt, in das Leben hineinkommt, das Gott für ihn vorbereitet hat. Wo Gott sagt, das ist das, was ich dir zeigen will. Das ist das, was ich aus dir machen möchte. Du hattest vorher keine Ahnung davon. Du hast mich nur wenig gekannt. Du hattest einen viel kleineren Horizont. Aber das ist das, was beim Neuland letztlich, worum es letztlich geht, wenn wir diese Insel entdecken und erobern und unser Leben sich ausdehnt. Und für Abraham war das damals eine wichtige Geschichte. Versetzen wir uns nochmal rein. Nomadenkultur. Die sind überall rumgezogen. Die haben zu keinem Volk wirklich gehört. Und jetzt heißt es, Abraham, von dir werden viele Völker abstammen. Abstammung war ein super wichtiger Gedanke. Also wenn wir uns im Alten Testament oder auch im Neuen Testament diese Genealogien, diese Geschlechterfolgen anschauen, Stammbaum, so nennen wir das heute, da ist immer die Frage, von wem stammt er denn ab? Sohn von, Sohn von, Sohn von. Abraham, Sohn von Terah, Sohn von, diese langen und langweiligen Ketten, das war in der damaligen Kultur super wichtig. Und auf einmal gibt es da ganz viele, auch Könige, die sagen, ich bin Sohn von Abraham. Und der größte König von allen, Jesus, stammt von Abraham ab. Was für eine Ehre für so einen Nomaden, der da in Haran gescheitert ist, bis er 75 war und da festgesessen hat. Und zu dem Gott sagt, ich segne die, die mir vertrauen und den Aufbruch wagen. Und Abraham bleibt irgendwie derselbe Mensch und doch hat sich seine Identität weiterentwickelt. Er ist nicht plötzlich ganz jemand anders, er ist immer noch Abraham, aber gleichzeitig ist sein Leben viel reicher, viel tiefer, viel größer geworden. Ich habe mir überlegt, womit kann man das vergleichen? Und mir ist so ein Theaterschauspieler eingefallen, ja, der so am Anfang seiner Karriere steht. Und dann kommt ein erfahrener Autor und schreibt ihm seine Rolle auf den Leib, die Rolle seines Lebens. Und dann kommt ein erfahrener Regisseur und coacht diesen Schauspieler so, dass er auf der Bühne immer mehr in diese Rolle hineinkommt. Und was von diesem Schauspieler verlangt wird, sind zwei Dinge. Er muss sich darauf einlassen, er muss den Aufbruch wagen und er muss diesem Autor und Regisseur vertrauen, dass der weiß, was er mit seinem Leben tut. Und dann wächst er in seine Identität hinein, in sein Potenzial, geistlich gesprochen in Segen. Das steckt dahinter, wenn Gott zu Abraham sagt, ja, ich will dich segnen. Vertraue mir, folge mir. Ich werde dich zu jemand anders machen, aber es ist nicht was Fremdes anderes, was du gar nicht sein willst, sondern es wird jemand sein, wo du nach 24 Jahren im Rückblick sagen wirst, Herr, ich hatte keine Ahnung. Wenn du mir das damals, wenn ich das irgendwie hätte vorher schon wissen können, hätte ich noch viel lieber Ja gesagt. Also Gott schneidert dem Abraham die Rolle seines Lebens, die Rolle des Abrahams auf den Leib, schreibt ihm das auf den Leib als Autor und als Regisseur. Und hilft Abraham, in diese Rolle hineinzuwachsen. Das ist Segen Gottes. Und Abraham ist kein Einzelfall. Wenn wir in die Bibel reinschauen oder in die Kirchengeschichte, oder wenn wir, vielleicht könnt ihr das euch mal fragen, nachher beim Kaffee so, so nicht immer über Bundesliga reden, ja, könnt ihr auch mal fragen, zu wem hat Gott jemals gesagt, jemals, du, ich möchte, dass du schön ruhig auf deinem Platz sitzen bleibst, auf deinem Sofa. Ich möchte, dass du das tust, was du immer getan hast. Bitte nichts Neues. Tu bitte nur die Dinge, die dir echt vertraut sind, die du seit 75 Jahren machst. Tu bitte nur die Sachen, die dir echt leicht fallen. Bitte bleib genauso, wie du bist und bleib genau da, wo du bist. Bloß nicht anders werden. Bitte tu das Einfache, das Naheliegende, das Bequeme. Zu wem hat Gott das jemals gesagt? Wen hat Gott jemals so beauftragt? In der Bibel, in der Kirchengeschichte oder von uns hier? Wenn Christen wetten dürften, würde ich jetzt wetten. Keiner. Keiner. Ich glaube, egal wann und wie Gott Menschen begegnet, es geht immer darum, ihm zu vertrauen. Es geht immer darum, einen Aufbruch zu wagen aus dem Bequemen, dem Vertrauten, dem wie alle anderen leben, dem wie die Sachen halt nun mal so laufen. Gott ist ein Gott des Aufbruchs. Gott ist ein Gott des Aufbruchs. Das ist unbequem. Aber niemand hat gesagt, dass Gott bequem ist. Aber Gott geht es um etwas sehr, sehr Wichtiges. Gott geht es darum, dass wir nicht in so einer kleinen Ecke unserer Lebensinsel so vor uns hin vegetieren, bis wir irgendwann tot sind, sondern Gott möchte, dass wir diese ganze Insel entdecken und in der ganzen Fülle und in dieser ganzen Erfahrung, die hier zu Hause sein kann, in diesem ganzen Horizont leben. Gott möchte uns nicht begrenzen. Und er weiß genau, in dem Moment, wenn wir auf dem Sofa sitzen bleiben, wenn wir Neuland nicht betreten, dann werden wir nicht wachsen. Dann werden wir nicht in diese Lebensberufung hineinkommen, die er für uns vorgestellt hat. Dann wirst du nicht in die Rolle, die dir auf den Leib geschrieben ist, in diesem Leben hineinwachsen. Von daher, Gott ist immer ein Gott des Aufbruchs. Und die Frage, die ich nicht beantworten kann heute Morgen ist, was sagt Gott dir eigentlich heute? Die kannst du nur selbst beantworten. Was ist dein persönliches Neuland? Vielleicht in der Familie, vielleicht im Beruf, vielleicht so in deiner inneren, eigenen, persönlichen Entwicklung, in deiner Suche nach Gott, deinem Leben mit Gott. Was ist dein Neuland? Was ist das, wo du den Eindruck hast, ja, da legt Gott jetzt heute Morgen, während ich hier so zuhöre, gerade den Finger rein und sagt, ich möchte dich segnen, aber du musst mir vertrauen und du musst den Aufbruch wagen. Der Moment des Aufbruchs ist gekommen. Es sind noch nicht alle Fragen geklärt und alle Gefühle gesettelt, aber jetzt, vertrau mir. Was ist dein nächster Schritt? Was ist das, was du vielleicht diese Woche tun kannst, diese Woche tun sollst? Ich kann das für dich nicht beantworten. Diesen ersten Schritt kann ich dir auch nicht abnehmen, den kann dir niemand abnehmen. Den kann dir keine Gemeinde abnehmen und kein Pastor abnehmen, den kann dir nicht mal Gott abnehmen. Ist dir das eigentlich klar? Gott konnte Abraham diesen Schritt nicht abnehmen ins Neuland hinein. Das ist etwas, was nur Abraham selbst tun konnte. Der Autor und Regisseur des Schauspielers kann ihm das nicht abnehmen, zu sagen, ja, ich will mich auf diese Rolle einlassen, coach mich, hilf mir, feuer mich an, was auch immer nötig ist, aber ich will das. Und auch deinen nächsten Schritt, vielleicht deinen ersten Schritt ins Neuland hinein, den kann dir Gott nicht abnehmen, den wird er dir nicht abnehmen. Gott ist sehr geduldig. Aber er wünscht sich das auch, dass wir uns trauen und dass wir ihm vertrauen. Ich habe euch ein Foto mitgebracht. Teile dieser Gemeinde fahren ja regelmäßig nach Kroatien in Urlaub, um Illustrationen für Predigten zu haben. Ja, also Thomas Schechert vor 2 Jahren ist da mal runtergesprungen von dieser Klippe. Ich habe gedacht, ich bin dran mit Predigen, muss ich auch machen, aber da war ich zu feige und habe meinen Sohn vorgeschickt. Mit dem Neuland und diesem Moment des Aufbruchs ist es so wie auf dieser Klippe. Da geht es ungefähr 9 Meter runter. Erst stehst du da und beobachtest, was die anderen machen. Und du versuchst, offene Fragen zu klären. Wie tief ist es? Sind da irgendwelche Spitzen unter Wasser, die man nicht sehen kann? Tauchen die Leute auch wieder auf, die da reingesprungen sind? Landet der Hubschrauber? Ist hier ein Platz, wo der Hubschrauber landen kann? Du versuchst, ganz viele offene Fragen zu klären. Und dann versuchst du, dich so ein bisschen ranzutasten. Und deine Gefühle zu sortieren, ja, zwischen beglückend und bedrückend. Hey, wäre schon super, da reinzuspringen. Also für einen Teenie, nicht für mich. Oder für einen Pastor. Wär super, da reinzuspringen, aber ich habe auch echt Angst. Und es ist echt tief. Und man versucht sich, kennst du das? Man versucht sich in so Situationen vorzutasten und das irgendwie sein Gefühl darum rumzuwickeln um die Zukunft und sagen, wie werde ich mich fühlen und werde ich mich gut fühlen und wird es irgendwie gehen. Aber du merkst auch, du kommst nur bis zu einer bestimmten Grenze, so richtig. Richtig kannst du im Neuland noch nicht zu Hause sein, wenn du nicht losgegangen bist. Und dann kommt der Moment des Aufbruchs. Und nichts und niemand nimm dir diesen Schritt ab. Ja, also du kannst so viel gucken, was die anderen machen, wie du willst. Und vielleicht gehst du so mit Gott um. Ja, vielleicht sagst du, ich kenne Christen oder ich gehe hier in eine Gemeinde und guck mir so an, wie die anderen das hier so machen. Und das machst du vielleicht schon seit Monaten oder seit Jahren. Aber so richtig gesprungen bist du noch nicht. Ja, du versuchst dich vorzutasten, wie wird sich das anfühlen, und du merkst, du kommst da nicht zur Potte. Es bleibt ein Mix. Es bleibt beglückend und bedrückend gleichzeitig. Und diesen Moment nimmt dir niemand ab. Den Moment des Aufbruchs. Wie es ausgegangen ist, erfahrt ihr dann nächste Woche. Danke, kannst wieder ausmachen. Ja, also zuschauen, wie es andere tun, dich vortasten, gefühlsmäßig. Letztlich musst du vertrauen und springen. Oder du kommst da nicht vorwärts. Oder du kommst nie ins Neuland. Darum geht's. Gott segnet, wer ihm vertraut und den Aufbruch wagt. Das Wort wagen drückt es schon aus. Es ist ein Risiko. Es ist ein Risiko. Jetzt gehen wir als ganze Gemeinde in den nächsten Wochen auf so eine Neulandreise miteinander. Wir wollen Gott vertrauen, Aufbruch wagen, Neuland auf der Insel unseres Lebens entdecken. Jeder in seinem Tempo, jeder bei seinen Themen, jeder bei dem, was vor ihm liegt. Wir wollen es tun als Gemeinschaft der Glaubenden, auch mit allem Zweifel, auch als Suchende. Damit starten wir heute. Und wir wollen als Gemeinde ganz viele praktische Hilfen geben, damit du in deinen ersten Schritt ins Neuland hineingehen kannst. Damit du sagen kannst, okay, Gott, ich kenne dich nicht bis zu Ende. Ich habe keine Ahnung, welches Land du mich führen wirst. Meine Gefühle sind ein einziger Mix. Ich habe viele offene Fragen, aber ich möchte einen ersten Schritt wagen. Ich möchte den Aufbruch wagen. Wie kann das praktisch gehen? Heute schon. Also in den nächsten Wochen werden wir weiter uns mit diesem Thema beschäftigen. Heute kannst du Folgendes tun. Du kannst selbst deinen persönlichen Aufbruch mit einem Gebet bei Gott festmachen und Gott das sagen und sagen, Gott, ich habe eine Scheißangst. Entschuldigung, darf man normal in der Predigt nicht sagen, so ein Wort. Ja. Aber vor Gott darf man immer ehrlich sein. Also, Gott, ich habe eine Scheißangst. Ich habe keine Ahnung, wohin du mich führen wirst, aber ich will mich bei dir festmachen. Hilf mir, diesen Schritt zu gehen. Nur einen Schritt ins Neuland. In das Land, was du mir zeigen wirst. Wenn wir nachher Abendmahl miteinander feiern, dann wird der Gebetsdienst hinten in der letzten Reihe für dich da sein, wenn du sagst, ich brauche noch mal jemand, der mir das im Gebet auch noch mal zuspricht und der mich vielleicht auch ermutigt und sagt, ja, ich bete mit dir und für dich um Vertrauen und um Mut und das anzupacken. Es gibt nachher draußen am Infopunkt so ein Handout, das kannst du gerne mitnehmen, da sind noch ein paar Reflexionsfragen drauf, wenn du sagst, ich möchte nicht zu Hause, ich bin so ein Typ, ich muss mich da im stillen Kämmerlein noch mal mit beschäftigen, ich möchte da noch ein paar Sachen aufschreiben und dem nachgehen. Also es können ganz praktische Schritte sein. Wir werden in vielen Hauskreisen und Gruppen dieser Gemeinde uns in den nächsten Wochen mit dem Thema beschäftigen. Wir werden konkrete Werkzeuge, Hilfen, Möglichkeiten zur Beratung anbieten, um dass jeder von uns in diesen nächsten Schritt in sein eigenes Neuland auch reingehen kann und möglichst begleitet reingehen kann. Weil wir überzeugt sind, dass das stimmt, was Abraham erfahren hat. Gott segnet, wer ihm vertraut und wer den Aufbruch wagt. Dafür möchte ich jetzt gerne beten. Wir werden gleich ein Lied noch zusammen singen. Ich bitte euch aufzustehen. Und ich möchte gerne beten mit und für alle von euch, die innerlich sagen, ja, das will ich heute Morgen. Mir ist klar geworden, wo mein nächster Schritt liegt. Mir ist klar geworden, dass ich das eigentlich möchte. Und alles, was ich jetzt noch brauche, ist Mut und ein bisschen Hilfe und Leute, die mich anfeuern, die mit mir unterwegs sind und die sagen, ja, komm, wir gehen einen Schritt ins neue Land. Wir beten.